das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Enni und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
Das Fußball-Podcast, Folge 81 und wir sind wieder komplett. Hallo Enni und Sabrina.
Ja, also wir beide waren ja da, Sabrina und ich. Aber schön, dass du es einrichten konntest, mal wieder aus dem Ass ein Das zu machen. Dani, so schön, dich zu hören.
Also als ich gehört habe, dass wir hier vielleicht über Hass reden, da habe ich mir gedacht,
ich
muss zurück. Obwohl ich sagen muss, dass das Heiko natürlich sehr gut gemacht hat. Also Heiko ist ja auch ein bisschen The Voice. Das ist ja als Kommentator jetzt nicht verwunderlich, aber das war ein sehr schönes Trio, was ihr da abgegeben habt. Fand ich sehr schön. Habe ich mit Begeisterung gehört.
Aber wir freuen uns natürlich trotzdem über die Rückkehr des Jahres.
Ja, das Comeback des Jahres, wie einige gesagt haben. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich irgendwie über das Fußballjahr 2023 sprechen. Und ich glaube heute, ich weiß nicht, wie ihr das seht, geht es irgendwie um Tabellenkeller oder... Weiß ich nicht.
Außer in der Bundesliga. Darüber möchte ich nicht sprechen.
Gut, dann lassen wir das auch. Gucken wir mal in den Tabellenkeller der zweiten Bundesliga.
Soll ich gleich anfangen?
Ja, gerne.
Weil der Blick so Richtung Magdeburg ging irgendwie von euch.
Ich hab nur nach unten geguckt. Der ging nur nach unten.
Ja, und ganz am unteren Ende, da findet man natürlich den ersten FC Magdeburg, wenn man ganz nach unten guckt.
Das hast du jetzt gesagt. Also.
Ja, es ist leider Fakt. Magdeburg ist ans Tabellenende gerauscht nach dieser Winterpause, nachdem sie eigentlich auf dem vorletzten Rang sich zum Überwintern bereit gemacht hatten, mussten sie dann doch den Gang ganz ans Ende antreten. Und daraufhin gab es jetzt nach dem letzten Heimspiel einen ziemlichen Eklat mit den Fans, muss man sagen. Die Mannschaft, die ist obligatorisch vor die Fankurve gegangen nach dem 1:1 Unentschieden und dachte sich wahrscheinlich, okay, da kommt jetzt eine normale Ansprache oder normaler Applaus, weil dieses 1:1 gab es auch in der 95. Minute. Durch den ersten FC Magdeburg, also etwas, wo man dann sagen kann, wenigstens haben sie einen Punkt mitgenommen und dann noch Moral bewiesen bis zum Schluss. Das haben die FCM-Fans in der Mehrheit aber ein bisschen anders gesehen. Daraufhin hat der Capo eine Ansprache gehalten. Ich zitiere, er hat gesagt, was ihr heute gespielt habt, war eine riesengroße Frechheit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Wir sind tief und fest im Abstiegskampf. Da erwarten wir ein bisschen mehr. Da erwarten wir Kampf von der ersten bis zur letzten Minute und keinen Alibi-Fußball. Also davon abgesehen, dass er mich so ein bisschen an Enni von seiner Wortwahl erinnert, die ja auch immer wieder auf Kampf und Moral und beißen und kratzen geht, also dieses Typische, was Magdeburg ja früher mal ausgezeichnet hat, hat das den Trainer Christian Tietz weniger erfreut. Er ist dann vorgestürmt vor die Mannschaft und hat eine Handbewegung gemacht. Es streiten sich Leute, ob es ein Scheibenwischer Richtung Fanszene war oder nur ein Abwinken. Hat dann auf jeden Fall die eigene Mannschaft weggeholt von den Fans. Und daraufhin ist es natürlich richtig explodiert. Ihr könnt euch vorstellen, ein Verein wie Magdeburg, der so viele Anhänger hat, die diesen Verein auch größtenteils tragen und besonderer machen, war der Unmut natürlich sehr, sehr groß. Es gab dann irgendwie am Dienstag ein Treffen mit Vertretern der aktiven Fanszene, dem Aufsichtsratschef Niedung, der übrigens auch ein Ex-Ultra war oder früher Ultra war und Geschäftsführer Sport, Schork. Und es war ganz schön viel los in Magdeburg tatsächlich.
Also was mich an der ganzen Nummer so gewundert hat, war, dass du hast es ja schon erwähnt, Magdeburg hat 1:1 gespielt, hat also glücklich noch einen Punkt gerettet, der vielleicht in dem Moment zu wenig ist, aber am Ende Gold wert sein könnte. Und diese ganze Eskalation passiert ja normalerweise, wenn man, ich sag jetzt mal, hoch verliert oder wenn man, weiß ich nicht, wenn man einfach überhaupt nicht punktet normalerweise. Warum ist es denn jetzt in Magdeburg an der Stelle so eskaliert? Nee, oh, es geht schon los hier. Wir sind zurück.
Nein, es ist halt eben, guck mal, wir sind ja jetzt in der Rückrunde. Und Magdeburg ist ja aufgestiegen. Und wenn die jetzt immer noch
Also einfach da unten stehen, dann ist doch irgendwo schon vorher was verloren gegangen und nicht jetzt erst irgendwie am letzten Spieltag in 94 Minuten, dass jetzt dann eben der eine Punkt, juhu, sondern das gab ja schon vorher so irgendwie dieses Unwohlsein, das ich hier aus Berlin auch sehr gut kenne. Und ich möchte nochmal sagen, Blau-Weiß sind jetzt nicht gerade die erfolgreichsten Vereinsfarben. Wenn man mal Bochum ausklammert, kommen wir später zu. Aber das sind so Sachen, da haben die Fans einfach mal recht. Du musst kämpfen, du musst dir, gerade wenn du da unten hängst und wenn du mit so viel Euphorie in eine höhere Spielklasse getragen wurdest von den Fans, dann musst du dir doch die Lunge aus dem Hals hängen und zwar schon ab der 10. Minute.
Also es gibt natürlich Gründe für diese Unzufriedenheit. Also sie haben nur 2 der letzten 9 Spiele gewonnen, nach der Rückrunde halt nur einen mageren Punkt geholt. Sie haben ja auch mit dem KSC gegen den Tabellen 17. an dem Wochenende gespielt, also einen direkten Konkurrenten, das zu Hause. Das hätte man also vielleicht dann durchaus auch mit einem Heimsieg beenden können, das Spiel. Sie hatten von der 65. bis zur 89. Minute in dem Spiel keine Schussgelegenheit. Und was das größte Problem ist, dass eben dieser Ballbesitzfußball und diese hohe Passquote nicht allein erfolgsbringend sind. Der Torwart zum Beispiel, Dominik Greimann, hatte die meisten Ballkontakte im Spiel.
Aber das sind ja Sachen, gut, die fühlst du vielleicht als Fan, wenn du da in der Kurve stehst. Aber du hast ja die Zahlen in dem Moment nicht. Also ich frage mich halt, woher diese Eskalation in diesem Moment kam. Weil ich kenne das auch aus Aue beispielsweise, dass man dann irgendwann einfach so die Schnauze voll hat. Aber das, dort passiert das, wenn du 6-0 auf die Fresse gekriegt hast. Dass das jetzt passiert bei einem 1-1, das verstehe ich nicht.
Ja, und was Annie halt wirklich angesprochen hat, dass die Fans, die natürlich über Jahre, Jahrzehnte bei diesem Verein sind, die sind natürlich eigentlich diese Magdeburger DNA gewohnt. Also das ist das, was Annie normalerweise spielen lassen würde. Wir fressen Gras, wir rennen bis wir kotzen, wir faulen bis zum Umfallen. Und das ist eben nicht dieses Philosophische, was Christian Tietz spielen möchte. Also er ist ja so ein bisschen Feuilleton-Fußball, sage ich jetzt mal, auf Feinfuß bedacht und das ist quasi so eine Diskrepanz, also das kennt man in Magdeburg so nicht und jetzt ist dieser Feuilleton-Fußball nicht erfolgreich aktuell und ich glaube, dass es das einfach im Laufe dieser Saison schon extrem angestaut hat. Ich meine, es gab da noch ein Posting vom Verein über von einem Sponsor, der so einen Beerscore führt und sie haben das 7. Heimtor gefeiert. Und das am 2. Spiel der Rückrunde. Also das zeigt ja schon, wie wenig Angriffslust eigentlich die Magdeburger mitbringen. Und was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, ich hatte heute ein Telefonat mit einem, der auch einen Podcast führt, aber rein auf den 1. FC Magdeburg gezogen. Und der hat mir gesagt, guck doch mal Lautern und Magdeburg an. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Lautern lag in dieser Saison 11-mal zurück und hat nach Rückstand trotzdem noch 15 Punkte holen können. Und Magdeburg lag 14-mal zurück und hat nach Rückstand nur 3 Punkte holen können.
Aber das, was Lautern macht, um da mal drauf zu kommen, ist ja auch völlig wahnsinnig, finde ich. Also wenn mir vor der Saison irgendwie jemand gesagt hätte, dass Lautern in der 2. Liga vielleicht um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielt, hätte ich gesagt, fände ich schön. Glaube ich aber nicht dran. Also wir wissen ja auch, wie sich Lautern Jahr für Jahr gemüht hat, überhaupt in die 2. Liga zu kommen. Jetzt hat es geschafft, das auch nur schnappab durch diese Relegation gegen Dynamo Dresden. Aber dass sie jetzt wirklich das Potenzial haben und man mag mich korrigieren, die haben jetzt auch nicht die Knallerverpflichtung geholt, wo man sagt, da war klar, dass sie da oben mitspielen. Das finde ich auch beeindruckend.
Aber kann es sein, dass da, wieder eins meiner Lieblingsthemen, dass da eben einfach in Lautern ein Team gewachsen ist? Also wirklich gewachsen ist? So wie bei Union jetzt, gewachsen?
Also ich würde es gar nicht abstreiten, dass Lautern irgendwie ein Team gewachsen ist, aber was sie natürlich haben, ist vorne erstmal ein Terence Boyd, also ein auf der 9, der extrem für Tore sorgt und für Torgefahr. Dann haben sie viele große, bullige Spieler in der Mannschaft, was auch in dieser 2. Liga, glaube ich, schon ein Erfolgsfaktor ist. Und sie spielen im Vergleich zu Magdeburg relativ einfachen Fußball, Arbeiterfußball. Und der scheint in dieser 2. Liga etwas erfolgsbringender zu sein, als vielleicht das zu kompliziert zu machen und zu viel auf spielerische Elemente zu setzen. Aber gut, neue Chance am Wochenende gegen Holstein Kiel. Ich bin gespannt, wie es da läuft. Auf jeden Fall darf Magdeburg da natürlich auch nicht in Rückstand geraten, denn ich habe mal geschaut, auswärts lagen sie bereits 6-mal in Rückstand und danach haben sie auch kein Spiel mehr gedreht. Also müssten sie versuchen, von Minute 1 an das Spiel an sich zu reißen und eben nicht früh ein Gegentor zu kassieren.
Hast du da ein bestimmtes Bauchgefühl?
Das Problem ist, ich war eigentlich ja die ganze Zeit optimistisch, dass das klappt und will mich davon eigentlich auch nicht abbringen lassen. Aber ich habe halt immer, also ich hatte jetzt auch vor dem KSC gedacht, okay, das wird geiles 3-0, 4-0 und dann platzt der Knoten. Aber irgendwie passiert das aktuell noch nicht, also ich halte mich zurück mit meinem Bauchgefühl.
Glaubst du denn, dass da so ganz langsam jetzt jemand quasi schon sägt am Stuhl von Christian Tietz?
Also es gab auch eine Pressekonferenz mit dem Geschäftsführer Sport Ottmar Schork gemeinsam und Christian Tietz. Ich meine, man hat schon dem Trainer angesehen, dass die Wochen nicht spurlos an ihm vorbeigehen, würde ich jetzt mal es so formulieren. Also er sah schon ziemlich mitgenommen aus, wenn man so in sein Gesicht geschaut hat. Aber das Geflecht ist halt relativ eng, also Schork und Tietz stehen nah beieinander, sind ja, glaube ich, auch privat gut miteinander verbunden. Plus haben sie Spieler verpflichtet, die in dieses Tietzsche System passen, was also eine Entlassung schwierig machen könnte, wenn man dann einen neuen Trainer holt, der erstmal dann mit Material arbeiten muss, was vielleicht nicht jeden Trainer erstmal zufrieden dastehen lässt.
Also das ist jetzt fast schon eine schöne Überleitung, so dieses Geflecht zwischen sportlicher Leitung und Trainer. Das wurde ja bei einem anderen Verein eine Klasse tiefer diese Woche, wie ich finde, zersprengt und für mich überraschend. Und zwar rede ich heute mal über den FSV Zwickau, wenn es für euch in Ordnung ist. Da wurde ja Anfang der Woche, nämlich am Montag, Joe Enox, der Coach, entlassen und damit nicht genug. Auch Toni Wachsmuth, der Sportdirektor, wurde im gleichen Atemzug seines Amtes entfernt. Ich finde überraschend, da man ja so einen Sportdirektor jetzt eigentlich nicht so mir nichts, dir nichts zusammen mit einem Trainer feuert. Also es ist ja eher unüblich. Und auch überraschend, da beide ja, und das kann man glaube ich schon so sagen, Urgesteine des Vereins sind. Also Joe Enox war mittlerweile seit 4 Jahren beim FSV Zwickau, hat viermal den Klassenerhalt mit dem Verein geschafft, insgesamt 187 Pflichtspiele als Trainer gemacht. Und Toni Wachsmuth, um mal noch weiter zurückzugehen, war derjenige, der den FSV Zwickau 2016 überhaupt erst, damals noch als Fußballer, in die dritte Liga geschossen hat durch sein Tor im Relegationsrückspiel damals. Also zwei, die den Verein kennen, die auch eine Bindung zum Verein haben und die auch das Thema Abstiegskampf kennen. Jetzt sagt man in Zwickau, das sind nicht mehr die Richtigen an der Position. Wie gesagt, bei Toni Wachsmuth, also beim Sportdirektor, hat es mich verwundert. Zumal ja eigentlich jetzt auch so das Transferfenster geschlossen ist. Also man kann ja jetzt auch nicht mehr reagieren. Es sitzt jetzt einfach auch niemand auf der Position, wie man heute bei der Pressekonferenz des FSV Zwickau gelernt hat. Soll auch erstmal kein neuer Sportdirektor kommen, beziehungsweise hat man gesagt, wir besetzen die Stelle jetzt erstmal nicht neu, wir haben keinen Druck, die Stelle neu zu besetzen. Halte ich übrigens auch für nicht so clever, wie es ohne einen Sportdirektor oder ohne eine sportliche Führung laufen kann, hat man ja einige Kilometer weiter jahrelang im Erzgebirge gelernt, war ja jetzt auch nicht so erfolgreich. Bei der Pressekonferenz heute hat man dann übrigens auch gesagt, wir haben uns nicht nur vom Trainer getrennt, denn das hätte den Eindruck gehabt, er wäre der Einzige, der sportliche Last trägt. Dem ist aber nicht so. Finde ich auch spannend, weil wenn man sich von allen trennt, die sportliche Last trägt, dann hätte man am Ende wahrscheinlich auch keine Mannschaft mehr auf dem Platz stehen. Von daher, ich bin gespannt, wer das jetzt machen soll. Ohne Enox und ohne Wachsmuth, und das ist sicher, wäre Zwickau schon mindestens 3 Jahre nicht mehr in der dritten Liga zugange. Jetzt wird ein neuer gesucht und da wurde heute ein Anforderungsprofil erstellt. Und da hat der Vorstandssprecher Frank Fischer folgende Eigenschaften genannt. Der neue Drittliga-Coach sollte ein Motivator sein, Pädagoge, Teamplayer, Drittliga-Erfahrung haben, Abstiegskampf können und leidenschaftlich sein. Und jetzt die Frage an euch. Wer kommt euch da in den Kopf?
Also ich muss euch enttäuschen. Domenico
Tedesco. Ich wusste es. Ich wusste das. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich sage, niemand, der jetzt aber schon Nationaltrainer ist. Ich wusste es.
Ich fand ihn gut. Wollt ihr Sandro Schwarz haben? Ich frage für einen blau-weißen Verein in der Hauptstadt.
Naja, die Frage ist ja, wer kann Abstiegskampf, ne? Also, und das ist ja, also Christian Tietz kann Abstiegskampf, hat er bewiesen. Beim 1. FC Magdeburg ist er aber hier ja noch unter Vertrag, also er fällt ja raus. Und ich finde diese Anforderungen spannend, also es zum einen ein großer Motivator sein soll. Ich finde, ein Motivator ist meistens auch eine Person, zu der man ein bisschen aufschaut, die auch ein bisschen höher steht als andere, einfach weil sie Personen mitreißen kann. Und dann gleichzeitig ein Teamplayer wird schwierig, glaube ich, dieses Anforderungsprofil komplett zu erfüllen. Aber Dani, du hast bestimmt jemanden im Kopf.
Ich habe jemanden im Kopf, aber vorher wollte ich noch sagen, was mich an diesem Anforderungsprofil am meisten überrascht hat, war Pädagoge. Also was sagt denn Pädagoge? Also Pädagoge ist für mich eine ja, erzieherische Person, eine lehrende Position, ein Lehrer beispielsweise.
Naja, das ist Fußballpädagoge, jemand, der klar machen kann, was er genau von seiner Klasse, also von seinen Spielern erwartet. Also das, wie sagt man immer so schön, wenn man ins Phrasenschwein greift, so dass der Coach die Mannschaft erreichen muss. Ich meine, ich denke, das wird wohl gemeint sein.
Ich hatte tatsächlich als erstes so ein bisschen jemanden im Kopf, der Disziplin beibringen kann. Obwohl ich jetzt ehrlich denke, dass Joe Ennox auch jemand ist und im Verein war, der schon Disziplin gefordert und auch gefördert hat. Aber trotzdem, das war so für mich das Erste, wobei ich in Sachen Pädagoge gedacht habe. Also ich bin ganz ehrlich, als erstes hatte ich Alexander Schmidt im Kopf. Nicht nur, weil er schon bei Das Fußball-Podcast zu Gast war, auch, weil er den Osten kennt.
Oha.
Auch, weil er zu haben ist. Ja? Er war zwar zuletzt bei den Kickers Offenbach, war aber, ja, hat jetzt nicht so funktioniert, war zwar eine Liga tiefer noch, aber trotzdem. Ist jemand, der die dritte Liga kennt, ist jemand, den ich mir vorstellen kann, der, wenn er einen Verein geil findet, auf jeden Fall dahin geht und der, ja, der Feuer mitbringt und auch, glaube ich, Disziplin fordert und fördert. Das wäre jetzt so mein Bauchgefühl gewesen, wenn das wirklich passiert, dann sollte ich ab sofort Sportwetten machen, glaube ich. Ansonsten kann man natürlich so ein bisschen an diesem Karussell in Liga 3 drehen. Da sind ja ein paar Leute aktuell ohne Job. Da kann man über André Meyer sprechen beispielsweise, der ja in Halle.
Ja gut, aber er sollte ja Abstiegskampf können. Und André Meyer hat ja gerade in Halle bewiesen, dass zumindest mit der hallischen Mannschaft nicht ganz so gut geklappt hat in diesem Abstiegskampf.
Aber das letzte Spiel von Halle 7-1 gegen Dynamo Dresden hat auch gezeigt, dass es vielleicht nicht nur am Trainer lag, sondern man in Halle vielleicht generell nicht so gut dieses Jahr Abstiegskampf kann. Rüdiger Rehm ist mir noch aufgefallen. Ist ja nicht mehr bei Ingolstadt, sollte da ja den Aufstieg schaffen vielleicht. Ist auch jemand, der die Region kennt. Das ist ja immer sowas, was ich immer so ein bisschen als Argument sehe. Sabrina, ich sehe dich schon googelt. Vielleicht zauberst du jetzt hier noch einen aus dem Hut.
Ja, ich gucke gerade, welche Trainer so gerade noch im Dienst irgendwo stehen. Ich hatte jetzt gerade so Kwasniok im Kopf, aber das wird wohl auch nichts.
Ich glaube, der ist tatsächlich zu teuer, denn da sind wir noch bei dem Problem, was der FSV Zwickau ja noch mit sich rumschleppt. So ein finanzielles Problem, um es allgemein zu sagen, und eine gerade so abgewendete Insolvenz, um es konkret zu machen, das ist ja immer noch wie so ein Damoklesschwert über dem Verein. Also er sollte all diese Eigenschaften haben, die ich aufgezählt habe, und zusätzlich nicht teuer sein.
Aber dann musst du ja jemanden aus der Region, / Regionalliga, / Oberliga holen. Dann ist ja fast Sven Köhler zum Beispiel eine Alternative.
Richtig, Auerbach hatte ich den
zuletzt. Weil der ist zum Beispiel für mich, also so symbolisiert er für mich einen richtigen Fußballlehrer, wenn man jetzt diesen pädagogischen Ansatz, also nicht, weil er dir Fußball erklärt, sondern einfach auch schon ein bisschen durch sein gesetzteres Alter und so, eine Respektperson, ja.
Für mich deutet das alles ja, also so die, wie man es erzählt hat, auf eine Lösung aus den eigenen Reihen hin. Also vielleicht jemand aus dem Nachwuchs, jemand, der im Verein ist und vielleicht einen Fußballlehrer hat. Da bin ich mir jetzt allerdings unsicher. Robin Lenk, der jetzt interimsweise übernimmt, hat meiner Ansicht nach den Fußballlehrer noch nicht abgeschlossen.
Nee, der hat noch nicht mal eine UEFA-Pro-Lizenz.
Das heißt,
soweit ich
der kann es nicht
machen.
Deswegen
darf er nur 15 Tage überhaupt an der Seitenlinie stehen.
Das heißt, selbst wenn man es auf der Position des Sportdirektors nicht hat, den Druck, jemand Neuen zu finden, auf der Position des Trainers hat man es auf jeden Fall, zusätzlich zu dem sportlichen Druck, den der FSV Zwickau hat. Also mich hat es überrascht, mich haben beide Entlassungen, also die von Enox und die von Wachsmut, überrascht, weil man eben in den vergangenen Jahren das Thema Abstiegskampf in Zwickau immer wieder hatte und weil man da eben an den beiden festgehalten hat und eben auch an Joe Enox festgehalten hat. Ich hatte das Gefühl, das ist jemand, der super zu diesem Team passt und der das auch gut im Griff hat. Jetzt hat man da aus Angstgründen vielleicht die Reißleine gezogen. Ob das die richtige Entscheidung war, bleibt erstmal offen.
Ja, also weiß man ja sowieso mal erst am Ende, was die richtigen Entscheidungen sind oder was auch nicht. In jedem Fall haben sie ja gesagt, haben sich auch viel auf die Heimbilanz zum Beispiel bezogen vom FSV Zwickau, was ich auch sehr spannend finde. Also da außen vor mehr oder weniger zu lassen, dass die ja nach der Winterpause 4 Punkte geholt haben mit dem Sieg in Halle und dem 1:1 gegen Meppen, 1:1, dem Unentschieden gegen Meppen. Und ich mochte Joe Enox sowieso sehr gerne und Toni Wachsmuth auch. Deswegen fällt es mir da ein bisschen schwer, über die beiden jetzt irgendwas Negatives zu sagen, weil ich schon finde, dass sie aus den Verhältnissen, was Zwickau so hatte, sehr, sehr viel gemacht haben und rausgeholt haben tatsächlich.
Aber insgesamt waren es eben in der laufenden Saison nur 5 Siege aus 21 Spielen. Das war zu wenig. Es bleibt offen, wie viel sie jetzt wirklich schaffen. Das nächste Spiel geht gegen Duisburg, aktuell Tabellenzwölfter. Danach Elversberg. Schreit jetzt auch nicht unbedingt nach Trendwende, wenn man mich fragt.
Aktuell nicht.
Habt ihr noch Themen?
Ich wollte nur sagen, dass es mir hier in Berlin sehr kalt gewesen ist die letzten Tage und ich weiß, ihr seid jetzt nicht die absoluten Freundinnen vom DFB-Pokal, aber ich muss sagen, ihr habt auch schon ein bisschen abgefeiert. Also ein bisschen ganz schön abgefeiert, muss ich mal dazu sagen.
Du hast abgefeiert?
Ich habe abgefeiert.
Warum?
Weil, Sabrina, du hast doch vorhin das Stichwort Arbeiterfußball geliefert. Ja. Ich habe gestern auf dem Sofa gestanden bei dem Spiel von Bochum gegen Dortmund. Das war schnörkellos. Das war direkt auf die 12. Das war so ein Geholze und so ein einfach den Ball nach vorne gedresche. Ich muss sagen, ich hatte Spaß. Auch wenn das Ergebnis, also ich hätte es Bochum gegönnt, so wie die sich reingehauen haben. Aber gut, wenn Marco Reus dann eingewechselt wird, weißt du eigentlich, dass du duschen gehen kannst. Das fand ich bemerkenswert und vorher kam ich so ein bisschen in Schleudern beim Spiel vorher von Nürnberg gegen Düsseldorf. Da habe ich dann gleich erstmal, weil zweite Liga ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, ja. Da habe ich dann direkt
noch nicht,
aber ich muss mich ja langsam damit beschäftigen auch. Und da habe ich dann die Tabelle aufgeklappt und habe gedacht so, oh Nürnberg, nein Nürchen, wo sind wir denn abgerutscht? Das ist ja da ganz da unten, wo sie sich doch so einen bombfortionösen Trainer geholt hatten noch im Herbst, den Lars Weinziel. Da habe ich gedacht so, na nö, was machen die denn da unten im Tabellenkeller? Also noch schlechter ist ja nur, wir sprachen drüber, Magdeburg. Selbst der vorletzte Regensburg, die sind punktgleich. Ja? Die spielen dann ja auch am Wochenende gegeneinander. Aber ich habe mich wirklich mich selber bestaunt, wie ich dachte, na nö, die können ja doch Fußball spielen und direkt auch mal ein bisschen nach vorne, weil ich hatte irgendwo gelesen, es wurde sich beschwert, dass der Sturm beschwerte sich, dass die Hintermannschaft nicht steht bei Nürnberg. Die Abwehr beschwerte sich, dass die vorne irgendwie keine Bälle reinkriegen. Dann hieß es wieder, nee, wenn wir keine Bälle haben, dann können wir auch keine Torschüsse haben. Und deswegen ist wohl der Rückrundenstart so richtig in die Hose gegangen. Und die Fans von Nürnberg, die forderten ja dann auch gleich wieder, dass Weinziel gehen soll. Ich sag euch ganz im Ernst, liebe Nürnberger, seid froh, dass ihr ihn habt, erstens, weil guckt euch noch mal ein bisschen die Geschichte an, die er da mit Augsburg hingezaubert hat. Habt Geduld, möchte ich dazu nur sagen. Da denke ich, da geht noch einiges. Aber ich war einfach nur verwundert, dass sie irgendwie in der Liga so total am Abhang hängen, so Hertha-Gefühl quasi haben. Ja, und dann aber im Pokal so beherzt sich durch die Verlängerung und durchs Elfmeterschießen da durchfighten als Team. Und ich bin gespannt, wie das dann gegen Regensburg am Wochenende aussehen wird. Das wollte ich
nur. Aber Düsseldorf ist auch ein Lieblingsgegner von Weinzierl. Also ich habe gerade mal nachgeguckt. Richtig. Am 15. Oktober 2022 hat er den ersten Sieg als Nürnberg-Coach gegen Düsseldorf feiern können. Also.
Genau. Ja, aber ich meine mal, es gibt Mannschaften, die sind da schlechter dran mit ihren Trainern. Kratzen im Hals.
Dann schauen wir mal, wie kalt und mancherorts frostig das
der nächste Spieltag
wird. Ja, hast du verstanden, finde ich gut. Genau. Und dann sprechen wir uns einfach nächste Woche wieder über das, was so passiert ist. Ich danke euch. Ich finde es schön, dass wir wieder zusammen sind, dass wir das jetzt wieder regelmäßig machen. Und dass wir diese Liga analysieren und auseinandernehmen.
Ja, ob es uns gefällt oder nicht. Aber am Ende pfeift der Schiri und alle müssen duschen gehen. So.
Danke euch da draußen fürs Zuhören, Anhören, Meinungen. Wie immer sehr gerne erwünscht an uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei dann Folge 82 von Das Fußball-Podcast. Tschüss.
Ciao.
Die Fußballwoche mit Das Fußball-Podcast. Mehr Insights bei Instagram @dasfußballpodcast.